Ich will gerne zu Anfang beten. Vater, wir wollen heute Morgen und auch den ganzen Tag über nicht Worte in den Vordergrund stellen und gestellt haben, sondern eine Person, und das bist du, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dein Wort ist mehr als Information, und genau darum bete ich, dass dein Wort heute Morgen und heute Nachmittag im Gottesdienst mehr ist als Information, nämlich Leben und Heilung für unser ganzes Sein, Ermutigung, Herausforderung, Trost und Gnade, die von deinem Herzen kommt. Und dem unterstellen wir uns als Hörer, als Denker und als Sprecher. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken, muss noch mal ganz kurz eine technische Frage stellen. Wie viel Zeit habe ich? Gut, danke. Sehr gut. Sehr gut. Zuerst möchte ich mich bedanken, einmal für das Vertrauen der Jesusbruderschaft. Ich war zwar selber schon dreimal oder so auf stillen Tagen hier, es nannte sich Stille Tage für Leiter, und ich erinnere mich gut, als ich zum ersten Mal vor einigen Jahren hierher kam, habe ich meinen Laptop mitgebracht und hatte die Vorstellung, super, endlich mal 3 Tage, in denen ich meine E-Mails aufarbeiten kann. Und ich kam hierher, drüben im Haus der Stille, in den Eingang und habe die Schwester, deren Name ich leider vergessen habe, damals gefragt, gibt es denn WLAN? Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, im Dorf. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Irgendwas ist hier anders als anderswo. Und ich war geradezu enttäuscht und habe zu Carsten gesagt, als ich jetzt hierher kam und festgestellt habe, jetzt gibt es plötzlich WLAN, habe ich zu Carsten gesagt, du, die sind auch schon ganz verweichlicht geworden hier. Nein, also das war meine erste Erfahrung mit Gnadental, und hier in dieser Kapelle habe ich eine lebensprägende Erfahrung gemacht, die mein darauffolgendes Leben und Arbeiten sehr verändert hat. Wäre eine andere Geschichte, aber vielleicht kann ich die heute Mittag kurz einflechten. Mein Dank gilt euch, die ihr hier seid. Ich habe gesagt, ich werde euch heute duzen. Wir können das hinterher wieder ändern, und dann entschuldige ich mich bei allen, die sich zu nahe getreten fühlen. Ich möchte mich bei euch allen bedanken dafür, dass ihr mit Jesus lebt. Und viele von euch, die tun das schon ganz, ganz lange. Und die tun das schon ganz, ganz treu. Und die kennen all diese Aspekte und noch mehr des Wortes umsonst, die Bruder Franziskus angesprochen hat. Ich möchte heute Morgen über das Wort umsonst sprechen mit einem Fragezeichen. Also der erste Aspekt, ist denn tatsächlich alles umsonst? Und heute Mittag dann über den zweiten Aspekt, umsonst mit einem Ausrufezeichen. Also es gibt ganz viel umsonst. Ich möchte euch eingangs eine persönliche Geschichte erzählen, oder vielleicht 2 persönliche Geschichten über dieses Umsonst mit einem Fragezeichen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo der Vater Alkoholiker war. Und ich kenne die ganzen Geschichten, die all diejenigen erzählen können, deren Vater oder enges Familienmitglied alkoholkrank war. Mit Verstecken und Flüchten und Einschließen und so weiter, Angst haben. Das kenne ich alles, und ich bin nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich hatte mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut, bis ich als junger Mann vieles angeschaut habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, was macht wirklich Sinn, was ist historisch belegbar, was dient Gemeinschaften und was dient Individuen, und da bin ich beim Christentum gelandet. Und dann hat sich mein Leben radikal verändert. Ich hatte mich von meinem Vater völlig distanziert. Und wir hatten die Beziehung beendet, oder ich hatte die Beziehung beendet, aus dem Leid heraus, das ich als Kind mit meinen Geschwistern erlebt habe. Und dann war es so, dann bin ich Christ geworden und lese in der Bibel von Vergebung. Und habe eine Zeit gebraucht, bis mir klar wurde, dass ich eine Last mit mir herumtrage, die mich niederdrückt, bis ich sie abgebe, indem ich meinem Vater vergebe für die Vergangenheit, die ich erlebt habe. Und dann habe ich das gemacht, bin ich zu meinem Vater hingegangen und habe Beziehungen aufgebaut, habe mich bei ihm entschuldigt und habe ihm vergeben für die Dinge, die wir erlebt haben. Und dann war es mein größter Wunsch, dass mein Vater ebenfalls Vergebung von Gott erlebt. Und dieses Leben, das ich dann schon erlebt habe, der Schönheit der Gegenwart Gottes, der Freundlichkeit Gottes, der Nähe Gottes im Alltag, da habe ich mich danach gesehnt, dass mein Vater das auch erlebt und dass er frei wird von seiner Alkoholsucht. Nun war das ein jahrelanges Ringen, Reden, Spazierengehen und Beten mit dem Ziel, meinem Vater zu zeigen und ihn zu Jesus zu locken, dass Gott gut ist. Und es ging Jahre und Jahre und Jahre und ich habe mir die Frage auch gestellt, ist das alles umsonst? Der ist so resistent, der Mann, der war wie ein glitschiger Fisch, den man gerade aus dem Wasser zieht. Habt ihr schon mal eine frische Forelle in der Hand gehabt? Die sind richtig glitschig. Und wenn man die versucht festzupacken, dann macht so flupp und dann sind die weg. Und so war mein Vater, wenn ich mit ihm über Glauben gesprochen habe und habe etwas Tiefes, eine tiefe Aussage getätigt, dann konnte es sein, dass er sagt, morgen soll es übrigens regnen. Und ich hatte fast die Hoffnung aufgegeben. Ist alles umsonst? Fragezeichen. Bis er krebskrank geworden ist am Ende seines Lebens. Und die letzten anderthalb Jahre seines Lebens habe ich mich dann jeden Tag um ihn gekümmert, habe ihn begleitet durch diese schwere Krankheit, habe ihn sogar gewaschen und so weiter und so fort und war auch bei seinem Tod dabei. Und irgendwann, kurz vor seinem Tod, 3 Monate vor seinem Tod etwa, war das so, dass ich dachte, okay, einen letzten Versuch mache ich noch und spreche ihn auf Gott an. Und jetzt ging es mir ja nicht darum, ihn irgendwie zwangsweise zu bekehren oder so, sondern, das finde ich sowieso einen falschen Ansatz, sondern ihn zur Schönheit zu führen. Thomas von Aquin hat einmal gesagt, Gott ist Schönheit. Und das kann ich nur unterstreichen. Wer Gott kennenlernt, rennt frontal in die Schönheit, in die pure Schönheit. Und das wollte ich meinem Vater eben auch gönnen, diese Schönheit und den Trost auch im Leid, das er durchgemacht hat am Ende seines Lebens. Und dann habe ich mich also aufgemacht an einem Sonntagabend, ich weiß das noch, ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Ich hatte eine harte Arbeitswoche hinter mir und es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und ich bin also zu meinem Vater gefahren, durch die Stadt, er hat in der gleichen Stadt gelebt, ans andere Ende der Stadt und saß da und habe gedacht, wie fange ich es bloß an? Ich habe doch schon alles gesagt und alles war umsonst. Und dann habe ich mich ihm gegenübergesetzt, wie er da saß, abgemagert und kurz vor dem Tod und habe gesagt, Papa, magst du nicht dein Leben Jesus anvertrauen? Und zu meiner völligen Überraschung sagt er, ja. Und ich dachte, okay, weiter habe ich nicht gedacht. Und dann haben wir zusammen gebetet und er ist als Christ gestorben. Alles umsonst sieht manchmal so aus, als wäre es das letzte Wort in unserem Arbeitsumfeld, in unserem persönlichen Umfeld. Alles umsonst, obwohl man so viel gebetet hat, obwohl man so viel gesprochen hat, obwohl man so viel investiert hat. Im Falle meines Vaters war es nicht umsonst und ich bin froh, dass ich an diesem Sonntagabend aufgebrochen bin zum ich weiß nicht wievielten Mal, um meinem Vater Liebe zu schenken und Schönheit vor seine Augen zu malen. Eine zweite berufliche Geschichte, da geht es um die Leiter in Freiburg. Heute ist es so, dass ins Leitergebet, wir treffen uns einmal im Monat als Verantwortliche in der Stadt, geistliche Leiter, Leiter aus Politik, Wirtschaft und Sozialwesen, um zu beten für unsere Stadt. Das habe ich 2006 begonnen, diese Gebetsveranstaltung im Gebetshaus. Da kommt der Sozialbürgermeister und es kommen Chefs von großen Wirtschaftsunternehmen und wir beten für die Stadt gemeinsam. Und jetzt glaubt bloß nicht, dass es leicht ist, Leiter zum Gebet zusammenzurufen, ja. Also sollten jetzt Pfarrer und Pastoren da sein, die fühlen sich jetzt vielleicht zu nahe getreten, aber das sind auch nicht unbedingt die großen Beter. Und ich hatte die Illusion, damals 2006, die rennen uns die Bude ein, wenn wir zusammen beten dürfen. Und ich war jahrelang frustriert darüber, dass wir zu fünf zusammengesessen sind. Also es war schon fast Erweckung, wenn 10 kamen zum Gebet. Einmal im Monat, eine Stunde, Donnerstagmorgens um 7. Und ich habe einen guten Freund, der Martin. Und der Martin hat immer zu mir gesagt, Rainer, halte durch. Und ich habe gedacht, also ich habe auch was anderes zu tun, als immer derjenige zu sein, der sagt, kommt ihr jetzt endlich mal zum Beten. Und ich habe auch genug Arbeit. Und habe aber durchgehalten. Und vor 2 Jahren hat etwas begonnen und ich kann es euch nicht anders erklären, als damit, dass ich durch meinen Freund Martin nicht den Schlussstrich gezogen habe und gesagt habe, ist doch umsonst. Ja, da kommen immer nur diese 3 bis 10. Plötzlich kamen die Leiter der Stadt. Und plötzlich fangen die an, ungefähr vor 1,5, 2 Jahren, anders zu beten. Verstehen, es geht nicht darum, dass ich mein kleines Königreichlein baue, meine Kirche, meine Gemeinde, mein geistliches Werk, meine Firma, meine Partei, meinen, was weiß ich, Bürgermeisteramt, mein Dezernat, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam, wie es im Alten Testament beschrieben steht, als Älteste einer Stadt Einfluss nehmen, zueinander, füreinander einstehen, zueinander stehen, einander unterstützen. Und erstaunlich finde ich dann, vor kurzem in der Zeitung zu lesen, Freiburg hieß die Schlagzeile, und so beten wir genau in diese Richtungen, Freiburg Kriminalitätsrate in der Innenstadt 16% gesunken, Gewaltverbrechen 10 oder 12% gesunken. Jetzt kann man das natürlich alles für Zufall halten, aber das ist nicht die einzige Geschichte. Die passiert, weil in dem Fall war ich es jetzt, ich wollte ja eine persönliche Geschichte aufgeben, aber erzählen, aber eigentlich war es mein Freund Martin, der nicht aufgegeben hat, weil wir gesagt haben, es soll nicht umsonst sein. 2006 bis 2016 waren 10 Jahre Frust, 10 Jahre immer wieder das Gleiche sagen, 10 Jahre locken und durchhalten und am Ende passiert etwas in unserer Stadt, was wunderbar ist. Wir haben gerade am Sonntag OB-Wahlen, schauen wir, wie da der Ausgang sein wird. Da beten wir auch, dass jemand an die Regierung der Stadt kommt, den der Herr beruft. Das Gebetshaus in Freiburg hat einen ganz, ganz guten Stand in der Stadt. Wir sind sehr gut vernetzt und wollen auch unsere Stadtverwaltung unterstützen. Wir haben immer wieder Gebetsanliegen, die uns das Rathaus schickt und sagt, könnt ihr beten da und da und dafür. War auch eine lange Geschichte, wäre jetzt eine andere, weitere persönliche Geschichte. Ich möchte euch aber anstelle einer weiteren persönlichen Geschichte eine biblische Geschichte vor Augen malen. Von einem meiner großen Helden, die in der Bibel beschrieben werden. Und eigentlich ist es kein Held, sondern eine Heldin und es ist eine alte, unscheinbare Frau. Dieser Frau begegnen wir in Lukas 2 und es geht um die Hanna, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Die Hanna, leider kann ich euch kein Bild zeigen, ich habe so ein schönes Gemälde von Hanna oder auf dem Hanna abgebildet wird, was mein Herz sehr berührt, das müsst ihr euch jetzt selber vorstellen. Also jetzt Hanna vor euren Augen. Und dann möchte ich euch gerne den Text vorlesen. Lukas 2, Verse 36 bis 38. Unter der Überschrift, alles umsonst? Fragezeichen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun, als nämlich der Simeon Jesus in den Händen hielt, das Baby, und Gott gelobt hat, in diesem Augenblick trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die
die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese Hannah, mit der habe ich mich intensiv beschäftigt und die möchte ich euch gerne vorstellen und möchte euch locken, ein bisschen von ihrem Charakter, ein bisschen von ihrem Wesen zu eurem eigenen zu machen. Also hier spreche ich jetzt nicht über irgendeinen, verzeiht mir das, wenn ich das so salopp sage, charismatischen Superprediger, der jung, dynamisch und gut angezogen ist. Ich spreche jetzt nicht über mich, sondern bin ja nicht mehr jung und so dynamisch auch nicht mehr, sondern über eine alte, unscheinbare Frau. Und diese Frau hat Geschichte für die Ewigkeit geschrieben. Und ich möchte sie euch gerne vorstellen. Damals war es so, dass Mädchen verheiratet wurden im Alter von zwischen 12 und 14 Jahren. Also nehmen wir mal die obere Grenze. Sagen wir mal, die Hannah hat mit 14 geheiratet. Das heißt, nach 7 Jahren Ehe war sie wie alt? 21. Da hat meine Tochter geheiratet mit 21. Also sie war immer noch eine junge Frau. Tod nach 7 Jahren, eine junge Frau wird zur Witwe. Damals gab es keine Sozialversicherung, keine Witwenrente und solche Dinge. Sie musste eine Entscheidung treffen, musste sich fragen, wie ihr Leben weitergeht. Und natürlich hätte sie wieder heiraten können, hätte einen anderen Mann gefunden. Es sind interessante Geschichtsbücher, sagen, die Frauen aus dem Stamm Ascher, so wie es Lukas 2 beschrieben hat, dass sie daherkommt, die waren bekannt für ihre Schönheit. Und aus diesem Stamm sind einige Ehefrauen für Könige oder Hohepriester gekommen. Also die waren für ihre Schönheit, sagen die Geschichtsbücher, berühmt oder gerühmt. Und sie war beim Tod ihres Mannes noch immer eine junge Frau. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Gut ausgebildet, jung und schön. Sie hätte die Option gehabt, das hat das jüdische Gesetz auch vorgesehen, wieder zu heiraten. Nach dem Tod ihres Mannes war sie frei. Aber dann trifft Hannah eine komische Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung für ein Leben in Armut und Gebet. Und dann steht über sie geschrieben, als sie wieder auftaucht, ist sie eine Witwe von 84 Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt mal die 21 abziehen, kommen wir auf 63. 63 Jahre beten und fasten und nicht mehr aus dem Tempel rausgehen, hat denn die einen Knall gehabt? Hat denn die nicht nach 10 Jahren genug gehabt und gemerkt, ja Mensch, das ist doch alles umsonst, was ich hier mache. Jetzt sind die römischen Besatzer da, alles wird nur schlimmer und ich verkrieche mich da im Tempel und bete für was eigentlich? Diese Frage habe ich mir gestellt, warum hat die Hannah durchgehalten? Und meine Auslegung, mein Verständnis ist das, dass Hannah in Lukas 2 eine Prophetin genannt wird. Es steht aber nirgends eine Prophetie niedergeschrieben von ihr. Wir wissen nicht, was sie von Gott empfangen hat. Aber offensichtlich, und hier kommt meine erste Parallele zu deinem und meinem Leben, offensichtlich hat sie ein Versprechen Gottes in ihrem Herz empfangen. Und viele von uns haben das auch. Viele von uns können sich erinnern an bestimmte Gottesdienste oder Gebetszeiten, wo sie in ihrem Herzen eine Zusage, einen Zuspruch Gott gehört, empfunden haben, der sie aufgebaut hat, der in die Zukunft gewiesen hat. Und bei vielen von uns ist diese Zusage, dieser Zuspruch noch nicht eingetroffen. Und manche von uns haben so ein inneres Regal, in das sie diese Zusagen reinstellen und darauf warten, dass die sich endlich erfüllen. Ich glaube, dass diese Zusagen sich nicht von alleine erfüllen. Ich glaube, dass du und ich der Gefahr, dass Gott umsonst geredet hat, nämlich vergeblich in unser Leben hinein, dass wir dem entgegensetzen können, was Hannah ihrer Prophetie entgegengesetzt hat. Treue im Gebet. Gott zu suchen und zu sagen, ich höre nicht auf. ich bleibe dran, ich werde beten, bis ich es sehe oder bis ich sterbe. Aber aufhören werde ich nicht. Ich vermute, was aus dem biblischen Text nicht klar hervorgeht, ich vermute, dass Hannah irgendwas wusste über das Kommen des Messias. Es steht nämlich da in dem Text, den ich vorgelesen habe, als sie dann Jesus gesehen hat in den Armen Simeons, ist sie aus dem Tempel gerannt und hat jedem erzählt, dass der Erlöser Israels gekommen ist. Sie musste jetzt nicht mehr weiter beten. Sie hat vom Herrn das bekommen, möchte ich sagen, was er ihr ins Herz zugesprochen hat. Es war nicht umsonst, aber sie hat über 60 Jahre durchgehalten. Und sie hat es in die Bibel geschafft. Also wenn du es in die Bibel, nee, das funktioniert nicht mehr, aber wir sind Glaubenshelden offensichtlich in Gottes Augen nicht dann, wenn wir bestimmte Dinge toll können, sondern wenn wir in Demut sagen, Vater, was du gesagt hast zu mir, daran halte ich mich fest und es wird nicht umsonst sein. Unsere Motivation festzuhalten, und auch über die habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte die Motivation von der Hannah gewesen sein. Ich meine, die wird sich schon auch mal gefragt haben, ja, trifft es endlich mal ein. Und ich vermute, dass Hannah die gleiche Motivation hatte, die uns im Gebetshaus Freiburg dazu bringt, rund um die Uhr zu beten, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Nicht alle Nächte sind schon belegt, aber wir sind fast bei rund um die Uhr Gebet. Wir sind eine Gemeinschaft von ungefähr 140 Mitarbeitern. Und unsere Motivation in erster Linie, und das ist mein zweiter Punkt, den ich euch gerne ans Herz legen möchte, erster Punkt, nehmt euch ein Beispiel, und da schließe ich mich mit ein, an dieser Hannah. Die Hannah hatte vielleicht keine großen Qualitäten, aber eine hatte sie, Treue. Dran zu bleiben und Gott zu vertrauen. Die zweite Qualität, zweite Merkmal, die ich bei ihr vermute, ist, dass ihre Motivation nicht alleine war, Gott hat zu mir gesprochen, sondern dass es die größte Motivation war, die es im Universum überhaupt gibt. Und wisst ihr, welche das ist? Liebe. Liebe ist die größte Motivation. Es gibt ein Lied, das wir im Gebetshaus immer wieder singen. Muss ich gerade mal schauen, ich habe hier den Text. Ich muss erst den englischen Text sagen, und damit ich ihn dann übersetzen kann. Das Lied geht darum, was ist wirklich wichtig, um durchhalten zu können. Was ist unsere Grundmotivation, um am Herrn festzuhalten? Und da singt die Sängerin, if I never walk on water, if I never see any miracle, just to know that you love me is enough to keep me satisfied. Auf Deutsch in etwa, auch wenn ich niemals auf dem Wasser gehen werde und auch wenn ich niemals nur irgendein Wunder sehen werde, zu wissen, dass du mich liebst, ist genug, um meine Seele satt zu machen. Hannah wurde getrieben von Liebe, möchte ich behaupten. Jesus wurde getrieben von Liebe. Paulus hat an einer Stelle durchblitzen lassen, was sein Geheimnis ist. Ich meine, dieser Mann hat echt viel ausgehalten und hätte oft sagen können, alles umsonst. Ja? Aber er hat durchgehalten und an einer Stelle lässt er, wie ich finde, sein Geheimnis durchblitzen, indem er schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe ist die größte Motivation, die wir haben können. Und ich glaube, dass die Hannah von dieser Motivation geprägt war. Nach 60 Jahren sieht sie die Erfüllung. Und sie ist, war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Auch Simeon war einer, der dem Wort Gottes Glauben geschenkt hat. Auch er war einer, der gesagt hat: So vieles spricht dagegen, aber Gott hat gesprochen. Und ich werde den Tag sehen, und er hat ihn gesehen. Und dann geht es weiter. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Ascher. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Hanna war eine Frau, die sich trotz all dem, was dagegen gesprochen hat, für ein Leben des Gebets und des Fastens entschieden hat, auf der Basis von Vertrauen und Liebe. Was ist uns wirklich wichtig in unserer Nachfolge? Sind wir Menschen, die zu Recht, wenn wir die Realitäten anschauen könnten, in uns und um uns herum sagen könnten, es ist eh alles umsonst? Oder sagen wir, selbst wenn alles umsonst wäre, selbst wenn Gott mein Gebet nicht erhören würde, seine Liebe hat mein Herz so fasziniert, dass ich beten werde bis zu meinem Ende als Reaktion auf seine große Liebe. Nicht um Gott zu etwas zu zwingen, sondern um ihm zu zeigen: Du lädst uns ein zum Beten, und ich werde es tun, bis ich sehe, was du zu mir gesprochen hast. Ich möchte euch ermutigen, das Fragezeichen auszuradieren, auch wenn das immer wieder mal kommt. Ich bin alt genug, um zu wissen, was Lebenskrisen sind, was Sinnkrisen sind, und um zu wissen, dass nicht jedes Gebet erhört wird und dass Zweifel und Unsicherheiten übrig bleiben. Aber die Frage oder das Merkmal, das wir dem Fragezeichen entgegenstellen können, ist unsere Liebe zu Gott und das Bewusstsein, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er uns liebt und dass er uns das Vermögen, so wie Hanna, geben kann, durchzuhalten bis zum Ende. Und jetzt bin ich auch am Ende angekommen, möchte gerne noch für euch beten. Das Thema Fasten möchte ich gar nicht erwähnen, aber will gerne euch einladen. Auf der Webseite vom Gebetshaus Freiburg gibt es kostenlos ganz viele Lehren, und Fasten ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt im Gebetshaus. Wir sind eine fastende Gemeinschaft und wir haben einen Zugang zum Fasten gefunden, der uns Fasten lieben lässt. Und es war früher nicht so. Und wer sich mit dem Thema, gerade vielleicht anhängig an diese Predigt über die Hanna, beschäftigen möchte, den lade ich ein, mal die Fastenlehren vom Gebetshaus anzuhören. Gerade jetzt in der Fastenzeit haben wir eine zusammenfassende kurze Lehre dafür oder darüber veröffentlicht. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und dann noch auf den Büchertisch hinweisen. Und ich will diejenigen von euch, die das können, bitten, aufzustehen, während ich bete. Vater, wir stehen im buchstäblichen Sinne vor dir. Und wir sind ja keine frommen Lügner. Und deswegen machen wir weder uns noch dir was vor, sondern sagen, es gibt diese Momente, wo wir denken oder sogar sagen, ist doch alles umsonst. Wo wir in Frage stellen, deine Güte, deine Gegenwart, deine Verheißungen, deine Zusagen und deine Nähe. Herr, und heute Morgen stehen wir so vor dir, nicht als die großen Glaubenshelden, die wir vielleicht gerne wären, sondern als einfache Frauen und Männer, so wie die Prophetin Hanna. Und wir sagen, du hast unser Herz berührt. Und deswegen halten wir fest daran, dass nicht alles umsonst ist. Wir werden den König sehen, Jesus Christus. Und wir werden sehen, was du zu uns gesprochen hast, wenn es denn du warst. Herr, und ich bete für meine Freunde hier, dass du uns an diese Zusagen erinnerst und dass du uns, Heiliger Geist, hilfst, so treu zu sein, wie Hannah es war. Ein Lebensstil des Glaubens zu führen, wenn es darum geht, das Unglaubliche für wahr zu halten. Das beten wir, Vater, zu dir in dem Namen Jesus durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Dürft euch gerne setzen. Ich will, bevor ich von hier vorne verschwinde, euch, Carsten hat mir ganz viel gebracht, ich werde nur...